Ja, es ist gewaltig, 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 diese Majestät. Und wir wollen das Wort Gottes darauf nachschlagen und weitermachen in dem ersten Petrusbrief, um zu schauen, wie Petrus diese Majestät in seinem Leben umsetzte. Und wir finden, dass... Könnt ihr den Beamer hier anschmeißen? Wir finden, dass der erste Petrus ein Brief ist, wo Petrus sehr, sehr viel mit Leiden zu tun hat. Und das ist, man könnte sagen, zentral eigentlich in seinem Brief. Und was ich rüberbringen möchte, ist, dass Petrus eigentlich gegen eine billige Gnade ist. Eine billige Gnade. Und diese billige Gnade, das ist etwas, was wir überall in den Gemeinden heute finden. Und ich werde jetzt heute auch häufiger den Dietrich Bonhoeffer zitieren, denn in seinem Buch Nachfolge hat er gegen diese billige Gnade gesprochen. Er sagt, die billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf geht heute um die teure Gnade. Und Petrus macht die Gnade in seinem Brief so teuer. Er lässt es sich nicht schenken. Das hört sich vielleicht komisch an, denn Gnade ist ein Geschenk. Es ist ja fast widersprüchlich, aber die Gnade Gottes ist ja auch von Jesus teuer erkauft. Und will an unserer Seite, wenn wir es schon empfangen haben, diese mächtige Majestät, diese Erlösung, will uns anregen, nun tätig zu werden und dass auch durch unser Leben die Gnade teuer wird. Nun, ich möchte kurz ein paar Versen aus 1. Petrus zitieren, um deutlich zu machen, dass Petrus ja hier dafür geht, ja zumindest mal am Ende, da sagt Petrus eigentlich das Thema seines Briefes, 1. Petrus 5, Vers 12, sagt, denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, Entschuldigung, eins weiter, da sagt er, wie ich denke, habe ich euch mit wenigen Zeilen geschrieben und euch ermahnt und bezeugt, dass dies, das ist ja die Zusammenfassung von dem Brief, die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Dass dies die wahre Gnade Gottes ist. Und 1. Petrus 4, Vers 16 macht ihr das dann klar, wenn ihr aber, so deutet ihr an auf die Gemeinde, auf die Christen, wenn ihr aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Dann sehen wir in Vers 18, wenn der Gerechte mit Not gerettet wird, so wird der Gottlose und Sünder, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Also der Gerechte wird mit Not gerettet. Also das sind Aussagen von einem Mann, der uns sympathisch vorkommt, der auch wirklich sehr aktiv auftrat als Jünger. Und wir können ihm so ganz menschlich folgen, aber das sagt ein Mann, gereift vielleicht nach einem Leben in der Nachfolge. Und das müssen wir Petrus hier zugute halten, dass er durch die Erfahrungen, die er machte mit seinem Herrn, immer mehr verstand, wo es wirklich darum geht. Dass es alles nicht eine billige Sache ist, das ist so teuer. Und das will auch in unser Leben teuer zum Ausdruck kommen. In 1. Petrus 3, Vers 17 wird das noch deutlicher, da heißt es, denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes zu uns zu leiden, als für Böses tun. Also wiederum dieses Leiden, nun für Gutes tun. Und in 1. Petrus 2, Vers 20, da wird es dann sehr deutlich, dass es eben in diesem Brief um diese teure Gnade geht, denn, sagt er, 1. Petrus 2, Vers 20, was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden? Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Das ist Gnade bei Gott. Nun, da wird es auf den Punkt gebracht. Das ist diese teure Gnade, die auch an unserer Seite teuer sein will und nicht nur ein billiges Geschenk. Ja, wir werden das noch gleich sehen. Der Dietrich Bonhoeffer macht diesen Vergleich und ich werde noch verschiedene Zitate von ihm bringen. Aber lasst uns erst den Text miteinander lesen, 1. Petrus 1, Vers 20. Also ich habe zwar hier abgeleuchtet, ich leuchte nicht alle Verse ab. Gestern habe ich gehört, also, dass man dann anfangen sagen können, also wer keine Bibel dabei hat, setzt sich neben einen Christen. Ja, okay. Aber es gibt auch Christen, die nur hören, also ist gar keine Frage, aber die es auch gut zu hören können. Aber es geht wirklich darum, dass wenn wir Christen sind, dass wir uns auf diesem Wort stützen. Ja, da stehen noch ein paar Bibeln. Ja, manche denken, okay, schnell kann man noch eins greifen. Nein, also wir wissen, wo es darum geht. Es geht darum, dass unser Glaube auf diesem wunderbaren Wort gegründet ist. Und dass da unser Christsein herkommt. Da geht es darum. Ja? Also 1. Petrus 1, Vers 20. Ich lese jetzt hier weiterhin aus der Elberfelder Übersetzung. Wir greifen das auf, also diese Zeilen, diese Zahl werde ich jetzt noch erklären. Er, Jesus, ist zwar im Voraus, vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden, um euretwillen, die ihr durch ihn, durch Jesus an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Und das ist, man könnte sagen, ein Zwischenzeil, das gehört noch ein Stück weit zu dem vorherigen Abschnitt, aber könnte auch in seiner Allgemeinheit nun hier hinzugenommen werden, weil hier wird man könnte sagen, die Offenbarung der Gnade kurz geschildert in Jesus Christus. Vers 22, dann bis 25 weiter. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht auf vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Dies ist das Wort. Nun, ich habe jetzt hier, man könnte sagen, diese Aufbau gemacht und ich habe festgestellt, dass er jetzt eine Tätigkeit der Brüderliebe anspricht und das anhaltend. Aber er begründet zunächst mal, indem er, man könnte sagen, die Grundlage nochmal des Evangeliums sagt und dann, indem zweimal denn da steht, da begründet er das, weswegen oder aus welcher Kraft wir diese Liebe anhaltend ausüben sollen. Deswegen ist es gut, vielleicht mal umzukehren und zu sagen, okay, wir bauen den Grund auf, weswegen wir letztlich so in Liebe handeln sollen, wie es da steht. Denn das in Liebe wandeln, das ist nicht in ein Gefühl der Liebe, sondern eine Tätigkeit, die durch allen, durch vielen Schwierigkeiten, durch Zerrissenheit, durch Feindschaften, durch Nöten, durch schwierige Auseinandersetzungen hindurch stehen bleibt. Das ist etwas, was konträr gegen all das, was die Welt von Liebe sagt. Denn das Gefühl kommt und geht. Und mal haben wir vielleicht in der Gemeinde oder mit den Brüdern und Schwestern eine gute Erfahrung, aber mal stimmt es gar nicht. Und dann ist dann die Liebe vorbei. Nun, um diese Art, diese Agape-Liebe zu lernen, müssen wir zurückgehen zu einer Grundlage. Denn diese Liebe kommt nicht aus unseren Gefühlen hervor. Diese Liebe kommt nur aus dieser Grundlage der Offenbarung des Wortes in Jesus Christus zum Tragen. Deswegen tue ich es hier dann an, geben in diese andere Reihenfolge. 1. Petrus 1, Vers 20 und 21, hier geht es zunächst mal nochmal in eine andere Form und ein Bekenntnis Jesu. Er ist zwar, ich lese es noch einmal, 1. Petrus 1, Vers 20, er ist zwar im Voraus, vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden um euretwillen. Er ist offenbart worden. Wir können das nicht genügend betonen, dass das die Sache ist, und offenbart worden ist nicht etwas, ja, was so salopp geschieht. Das ist an einzelnen Aposteln und Propheten damals konkret geschehen. Und wir lesen bei Petrus das erste Mal, wo Jesus ihm erklärt, ich werde es gleich auch noch zitieren, wo Jesus ihm erklärt, nun, Gott hat dir was offenbart. Aber wir schauen das gleich an. Aber nun ist das um euretwillen noch beschrieben in Vers 21, die ihr durch ihn, durch Jesus, an Gott glaubt, der ihn, Jesus, aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Nun, hier die Grundlagen der Offenbarung der Person Gottes. Wir werden gleich noch sehen, dass diese Offenbarung eben das Wort ist, was das Evangelium, das das gute Nachricht uns verkündigt wurde. Nun, wir lesen ja in den Evangelien, im Matthäus-Evangelium, von eben dieser Offenbarung Gottes an Petrus. Und diese Offenbarung lesen wir, dieses Bekenntnis des Petrus, Matthäus 16, Vers 17, also ihr könnt auch gerne damit aufschlagen, aber wir kennen es, ich will nicht die ganzen Abschnitte haben, aber Jesus fragt seine Jünger in diesem Abschnitt, er fragt, hey, wer meint ihr denn, dass ich bin? Da kommen verschiedene Antworten und dann kommt Petrus mit diesem herrlichen, klaren und wahren Bekenntnis, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wow, welche Sache. Petrus hat gewiss gedacht, super, ne? Meine Erkenntnis. Sagt Jesus. Jesus macht ihm klar, glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Also dieses Bekenntnis war also nicht aus ihm hervorgekommen, sondern Gott hat diesen Erkenntnis in Petrus offenbart. Das ist ein ganz anderer Vorgangsweise. Und nochmals gesagt, Petrus hat ganz gewiss gedacht, das ist meine Gedanke. Und so kommen wir auch, wir mögen das richtige Bekenntnis in unseren Herzen haben, manchmal vielleicht auf den Lippen haben, auch anderen sagen, das ist alles stimmig. Aber wenn wir nicht wissen, dass das eine Offenbarung Gottes ist, dann hauen wir daneben, wie Petrus. Wir lesen ja ein bisschen weiter, dass Jesus dann sagt, dass er leiden würde. Wir lesen dann, wie Petrus den Jesus an der Seite nimmt und sagt, von, oh, also das können wir anders regeln mit dem Leiden und so weiter. Vielleicht gehen wir zunächst gar nicht nach Jerusalem. Ich weiß nicht, was er im Kopf hat, also das steht nicht da. Aber auf jeden Fall wollte Petrus Jesus für Leiden bewahren. Vor Leiden bewahren. Was sagt Jesus? Geh weg, Satan, hinter mir. Denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was des Menschen ist. Nun, auch hier hatte Petrus gewiss gedacht, okay, Jesus hat gesagt, das war von Gott, dieser Gedanke, dieser ganz gute Gedanke. Und nun sind demnächst alle meine Gedanken von Gott. Pass auf. Hier war es gerade so andersherum. Nächster Gedanke war von Satan. Wie hammerhart. Das ist, wenn wir, man könnte sagen, das richtige Bekenntnis nicht als Offenbarung Gottes, sondern als eine eigene Erkenntnis festhalten. Und uns darauf rühmen, aha, ich habe das richtige Erkenntnis. Und uns vielleicht noch gegen andere Christen absetzen, von die alles das richtige Erkenntnis nicht haben, Bekenntnis. Ja? Das ist eine ganz gefährliche, heikle Sache. Also, die wahre Erkenntnisse kommen von Gott, weil er es offenbart hat. Und das ist die Grundlegung, und wir müssen auch uns immer wieder darauf besinnen. Dietrich Bonhoeffer spricht ja, ich habe schon gesagt, von dieser billigen Gnade und sagt, wir sollen eine teure Gnade gewinnen und sagt dazu, teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe, um die gebeten, die Tür, an die angeklopft werden muss. Das heißt, wir haben das richtige Erkenntnis, die richtigen Erkenntnisse gehabt, wir haben auch richtige Bekenntnisse, aber dennoch muss es immer wieder neu gesucht werden, es muss gefüllt werden mit wahres Leben, mit Gott, mit Jesus. Sonst macht es keinen Sinn, dann ist es billig. Wenn wir nur auf ein Lippenbekenntnis oder ein konkrete Erkenntnis, einer Gedanke in unserem Leben, wenn wir uns da nur darauf stützen, das ist billig. Nun, hier muss es immer wieder gesucht worden, so sagt auch Dietrich Bonhoeffer. Schauen wir nun weiter, und wie gesagt, ich drehe nun in den nächsten 4 Versen diese Reihenfolge um, weil hier, man könnte sagen, aufgebaut ist. Man kann es so stehen lassen, Petrus geht von der Tätigkeit und schaltet zurück, man könnte sagen, zu worauf diese Tätigkeit nun gegründet ist. Und als erstes, als Fundament ist diese Tätigkeit gegründet auf das Wort. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Dies aber ist das Wort. Und nochmals, das Wort, das als Evangelium, als gute Botschaft verkündigt worden ist. Nun zitiert er jetzt hier nun ein kleines, ein Teil des Wortes, wir werden es auch gleich noch sehen, aber er meint auch das ganze Wort. Und sind wir ehrlich, das ganze Wort ist auch voller ganz konfrontierenden Aussagen. Aussagen, wo wir sagen, okay, das nenne ich kein Evangelium. Aber nun sagt Petrus, aber das Wort ist euch als Evangelium, als gute Botschaft. Das heißt, was all das umfasst, was euch, man könnte sagen, diese Verheißungen Gottes in Jesus zuteil werden lässt. Das ist die gute Botschaft. Und diese gute Botschaft im Gesamte enthält nicht nur, man könnte sagen, schöne Halleluja-Worte, sondern auch Worte des Gerichtes. Worte der Ermahnung. Worte, wo wir sagen, okay, genug, Herr, du bist doch die Liebe, also genug. Aber sie gehören mit zu dem Evangelium. Und deswegen müssen wir uns auch das zu Herzen nehmen, dass das ganze Wort uns als Evangelium, als gute Nachricht gesagt wird. Das heißt, das ganze Wort will uns zum Guten, zu dieser ganz teuren Gnade lehren. Und das ist, was Petrus hier deutlich macht. Nun, diese Geschichte in Lukas 5, ist uns schon auch letzte Woche, glaube ich, vorgestellt worden, aber ich möchte es noch mal kurz zitieren. Da geht es ja auch in dieser Geschichte darum, dass eben die ganze Volksmenge, also schlaget mal auf in Lukas Kapitel 5, ich lese es auch mal von Anfang an, dass wir wissen, wo es hier drum geht. Es geschah aber, als die Volksmenge auf Jesus andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und ich sah 2 Boote am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er, Jesus, aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmengen vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Das sei normalerweise die Zeit, wo man Fische fängt. Und nun über Tag schon gar nicht. Wenn es nachts schon nicht geklappt hat, wieder nur über Tags. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Auf dein Wort. Und dieses auf dein Wort will ich, ist dann nochmal so ein Letzter. Weil menschlich gesehen macht es keinen Sinn. Man könnte sagen, das ist Anfang der Bekehrung. Wir sind so weit gekommen zu erkennen, alles wirkt nicht mehr. Ich habe alles ausprobiert. Mein Leben funktioniert nicht mehr. Nun, da kann dann, wenn Jesus sich offenbart und zeigt, vielleicht durch einen anderen Christen, durch einen Umstand, durch eine Situation, dann auf einmal so ein Wort hinauskommen und probiere es doch, frage, rufe nach mir. Auf dein Wort, Herr, will ich es dann noch einmal probieren. Und es kann sein in der gleichen Tätigkeit und auf einmal sieht es ganz anders aus. Aber auch das hier, man könnte sagen, ist etwas, was auch billig sein kann. Weil wenn es nur darum geht, dass mein Leben gelingen soll, durch das Wort Jesu, durch das er uns anspricht und so sagt, okay, ich probiere es dann in Beziehungen oder was auch immer. Ich denke daran, wie junge Leute, also sie sind ja jetzt nicht da, deswegen macht es nicht ganz so viel Sinn, dieses Zeugnis, aber vielleicht doch, wenn ich ja da als junger Mann rumlaufe und sage, okay, Herr, das Mädchen hat schon zigmal abgesagt, aber auf dein Wort noch einmal, ja. Und wenn es dann nicht gelingt, ja, und wenn es dann gelingt, dann ist das auch, ich sage mal so, eine Sache, es kann in Ordnung sein, wenn ich es weiter aufgreife. Aber wenn das Einzige ist, wo ich mich darauf stütze und sage, okay, jetzt hat mir der Herr gegeben, was ich für meine Gelüste, was ich gerne haben will, dann ist billig. Billige Gnade, sagt die Bonhoeffer, heißt Gnade als Schleuderware. Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer. Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Auf die gezahlte Rechnung von Seiten Gottes, von Seiten Jesu hin, ist alles umsonst zu haben, alles. Die ganze Welt gehört mir jetzt, nachdem ich mich auf diesen gezahlten Preis stütze. Das ist billige Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Lehre, nur als Vorstellung, als Prinzip, als System. Und so ist es nun mal. Und da wird man ganz dogmatisch und sagt man, so ist es und lässt sonst gar nichts mehr an sich heran. Billige Gnade heißt Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit. In der Kirche diese Gnadenlehre, diese billige Gnadenlehre, findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünde, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden, sie erst recht nicht wünscht. So wird häufig auch Verkündigung gemacht. Da geht es gar nicht um echte Bereuung der Sünde, da geht es einfach darum, von hey, ist nicht schon alles vergeben? Also. Und dann sagen wir, ach, okay, und dann tanzen wir alle mit, wie ums Goldene Kalb. Und haben gar nichts verstanden. Es ist sowas von billig. Und wir meinen, diese Gnade sei nur etwas, wo wir rausschöpfen können, damit unsere Gelüste befriedigt werden. Nun bauen wir weiter. Erstmal das wahre Wort. Und das wahre Wort wurde jetzt hier von Petrus so gehört, ganz konkret. Und das wahre Wort kann konkret in unsere Lebenslage kommen, wie bei Petrus. Hey Petrus, mach es doch einmal, sagt Jesus. Und dann war es ein Wort Gottes. Auf dein Wort will ich. Noch einmal. Und dann heißt es in 1. Petrus 1, 24, denn alles Fleisch ist wie Gras. Und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist nun das Wort, was Petrus zitiert. Das ist das Wort des Herrn. Und das ist nun typisch so ein Wort, wo man sagt, ist das nun Evangelium? Ich habe heute Morgen gedacht, okay, ist ja auch war. Ich habe mal im Spiegel geguckt, ich denke, ach, du siehst ja nicht mehr wie 20 aus. Und dann habe ich neulich Fotos von mir gesehen, von hinten, und dann siehst du so einen ganz kahlen Bleck hier, so, siehst du? Also ich habe immer das gehasst früher. Also wenn ich Leute, also so ältere Leute gesehen habe, mit so einer Ecke da, und jetzt habe ich dasselbe. Das vergeht also, das ist die Herrlichkeit, die einfach vergeht, das ist wie eine Blume verwelkt, ja? Das ist doch so. Und Petrus, der sagt das, der zitiert das an dieser Stelle, also er muss auch schon was reifer gegangen, vielleicht hat er schon einen ganzen kahlen Kopf gehabt, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, er hat das erkannt, ja, also, wenn man jung ist, erkennt man das nicht, dann ist die Welt noch offen und dann ist die Hochmut des Lebens ja da. Dann denkt man, das geht immer so weiter, so jung. Aber so ist es nicht, das vergeht alles. Und Petrus sagt, dieses Wort des Herrn, die man könnte sagen, die Vergänglichkeit dieser Welt ehrlich beschreibt, das ist auch Evangelium. Weil auf diese Grundlage fangen wir uns an, auszustrecken zu dem Ewigen, zu dem Wahren, was er uns eigentlich wirklich bereitstellt. Das ist unvergänglich. Und wenn wir nicht wissen, dass diese Welt vergänglich ist und immer denken, es bleibt immer so frisch und jung, dann haben wir es nicht verstanden. Dann ist nicht genug Demut da, um nun sein Geschenk, sein teuer erkauftes Geschenk in Anspruch zu nehmen. Nun lesen wir mal weiter in Lukas Kapitel 5. Jetzt habe ich das schon wieder weggeschlagen, aber wir können doch wieder zurückschlagen. Also ab Vers 6, da geht es dann weiter. Und als dann Petrus auf Jesu Wort noch einmal rausgeworfen hat die Netze, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Eigenartige Aussage. Eigenartig. Wir sagen, war super, Herr, noch einmal ein Wort und dann noch eine Menge und nochmal und nochmal. Aber Petrus hat offensichtlich dieses Wort nicht als billiges Wort genommen, sondern als teures Wort. Es war das Wort Gottes und nun erwies es sich in diese komplett unerwartete Wende, dass mitten am Tag, während der ganzen Nacht nicht gefangen wurde, er auf einmal Fische fing. Das war eine unglaubliche Menge sogar. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Nun hier dieses mächtige und ehrliche Bekenntnis, man könnte sagen, das Bekenntnis, ich bin ein sündiger Mensch, ist auch dieses Bekenntnis, alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit wie Gras und Blumen, es vergeht alles. Auf einmal erkenne ich in dem etwas Ewiges, etwas komplett Unerwartetes in mein Leben kommt, da gibt es eine ganz andere Welt. Und ich erkenne in diesem Sinne, ich bin Sünder, ich gehe verloren. Auf einmal stand es dem Petrus vor Augen und häufig ist das so, wenn diese andere Welt, die Welt Gottes in unser Leben tritt, dass dann Sündenerkenntnis auftritt. In Erweckungen, wo der Heilige Geist wirklich auf eine Gemeinde kam, war häufig das ein Ergebnis, dass die Menschen Sünden erkannten und nicht zurückhalten konnten. Das war nicht nur ein persönliches Erkenntnis, sie fingen an, ihre Sünde auszurufen, ich habe es getan, ich bin es. Wir haben ja gesungen in dem Lied Majestät. Ich kenne meine Sünde gut. Nun, ich kenne meine Sünde gut. Kennen wir unsere Sünde gut? doch, du machst mich rein durch dein Blut. Aber dass ich kenne meine Sünde gut, ist etwas, was zu dem Evangelium gehört. Es hört sich ja komisch an, denn wir sind natürlich befreit, aber es ist immer wieder die Gnade, die neu gesucht werden muss, die lebendig bleiben muss, die auf Gott gegründet bleiben muss und nicht auf unsere Errungenschaft, nun habe ich schon. Paulus erkennt es auch nicht, dass ich schon erlangt hätte. Ich strebe dem nach. Ich tue alles, damit ich vielleicht ergreife am Ende. Dieser Siegeskranz mir dann zuteil wird. Nun, das macht auch Petrus hier klar. Er erkennt, ich bin ein Sünder. Und nun, in dieser Aussage, hat er es erkannt und erkennt, wie teuer die Gnade ist. Und daraufhin sagt dann Jesus, fürchte dich nicht. Daraufhin. Das heißt, er sagt nicht erst, fürchte dich nicht. Also, wie es häufig geht, ich brauche es gar nicht zu fürchten, also ist alles in Ordnung. Nein, nein, erst kommt diese Furcht und dann die Aussage, fürchte dich nicht. Deswegen heißt es, dass die beiden zusammen, die Erkenntnis der Sünde, die Erkenntnis der Vergänglichkeit und dann das fürchte dich nicht. Und dann sagt er, von nun an wirst du Menschen fangen. Gleich eine Berufung. Gleich in einer Tätigkeit. Nicht nur, also jetzt kannst du dich einfach mal ausruhen in deine also zugesprochene Furchtlosigkeit oder wie man es auch nennen will, aber nein, 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 sofort. Fürchte dich nicht, meint nicht, also ruhe dich aus in schöne Gefühle, nicht mehr Angst zu haben. Nein, es meint sofort, also auf den Weg, Menschen zu fangen. Und so ist es teure Gnade, so sagt Bonhoeffer. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Das alte Leben, das Vergängliche. Das kostet es. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Das wahre Leben. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Das ist teure Gnade. Und das kommt in dieser Geschichte von Petrus zum Tragen. Nun bauen wir weiter auf, man könnte sagen, diese Grundlage, das Wort Gottes. Und nun wurde das Wort langsam erkannt und nun entsteht darum, also die Gnade ist von Petrus erkannt, ein Glaubenswandel und ist gar nicht so leicht. Ich habe mich gerade vertan, weil diese Geschichte, die ich jetzt gerade auch noch zitieren will, hat ja Hartmut, meine ich, letzte Woche zitiert. Denn es Petrus 1, Vers 23, ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichen durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Nun hier die Tatsache, ihr seid wiedergeboren und nun ihr, die ihr diese vergänglichen Samen meintet, nutzen zu können. Nein, ihr habt es erkannt, es ist ein unvergänglichen Samen, das lebendige und bleibende Wort Gottes. Nun, so fängt auf dieser Grundlage ein Glaubenswandel an. Und da lesen wir das, ich möchte dann diese Geschichte nicht mehr ganz lesen, aber vielleicht kurz zur Erinnerung, dass der Herr auch da auf dem See geht und nun Petrus vielleicht in der Nachfolge nochmal einen Test machen will. Damals, zu Anfang, war es, man könnte sagen, eine direkte, eine spontane Reaktion. Herr, auf dein Wort will ich noch einmal die Netze werfen. Aber hier sehen die Jünger nun auf dem See Jesus hergehen und dann sagt Jesus, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Also nun sagt Jesus, sag du mir nochmal ein Wort. Dann will ich wieder auf dein Wort hin. Ich will die Erfahrung weitermachen. Jesus aber sprach, komm. ein Gotteswort, ein Jesuwort. Komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Es funktioniert. Aber wir wissen, was dann geschieht. Auf einmal sieht er die Wellen und das muss er noch hochsteigen und runter und so weiter. Das ist alles ganz, ganz schwierig. Und dann auf einmal geht der Blick von Jesus weg. Sehen wir, das ist Nachfolge. Wir fangen vielleicht an, auf Jesus blickend und sagen, ja, ja, Jesus, und schauen auf Jesus und auf einmal sehen wir andere Ereignisse, Schwierigkeiten, Probleme und wir schauen auf einmal nicht mehr auf Jesus. Das ist Nachfolge. Und wir können hier zwei Richtungen wählen, wir können sagen, wow, dass überhaupt in Petrus das gewagt hat. Super. Also das müssten wir auch, ja, müssten wir. Aber dann auch die andere Seite auch wiederum. Ja. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und als er anfing zu singen, schrie er und sprach, Herr, rette mich, rette mich. Der Herr hat ihn doch schon gerettet. Also, das war schon alles geschehen. Er wandelte im Glauben, aber nun, auf einmal ging er noch unter Augen, Herr, rette mich wieder. Also, es ist gut, dass wir rufen in der Not. Aber Jesus, er sagt da Folgendes. Er rettet ihn und streckte die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm. Er zieht ihn heraus, er hält ihn heraus und spricht zu ihm, Kleingläubiger. Kleingläubiger. Warum zweifeltest du? Das ist Jesu Urteil. Kein Wort über super Petrus gemacht, dass du da jetzt hier mal rausgegangen bist und über den See gelaufen hast, toll gemacht. Das wäre ja voll daneben, das ist billige Gnade, ja? Also wir stützen auf unsere, guck mal, ich habe es ein paar Schritte geschafft, ja, hinter Jesus und das sind unsere Zeugnisse. Also manchmal denke ich auch, ich mache viel Zeugnis, ja, ich gebe viel Zeugnis an vielen Orten und so weiter. Manchmal denke ich, Martin, stützt du dich nicht zu viel auf diesen Ereignissen, die so wichtig waren in deinem Leben und wo du dich dann vielleicht ein Stück weit drüber rühmst und sagst, das ist es, da. Der Herr will, dass wir weitergehen. Er will, dass wir wachsen im Glauben. Das ist so wichtig. Und wenn wir anfangen, ihm nachzufolgen, und ich sage euch das, ich prophezei euch das, ihr werdet fallen. Und der Herr muss euch vielleicht nach ein paar Schritten sagen, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Warum laufst du nicht weiter? Warum schaust du nicht auf mich? Das ist Nachfolge. Es ging ja nicht um das Wasser. Es ging darum, dass Petrus auf Jesus schaut. Und das hat er versäumt zu tun. Und das macht Jesus ihm sofort klar. Also nochmal sagen, wir kriegen kein Lob für Dinge, die nur Gott wirkt. Ja, das hat ja Petrus nicht gemacht, dass er über den See kommen kann. Das konnte nur Gott machen. Aber was Petrus hätte tun können, hat er versäumt. Nämlich auf ihn blicken und weiterlaufen. Und das ist auch, wo wir, wenn wir wirklich anfangen nachzufolgen, als Kleingläubiger und Zweifler von Jesus beschimpft werden. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, sagt Dietrich Bonhoeffer in dem Buch Nachfolge. Predigt der Vergebung ohne Buße. Billige Gnade ist Taufe ohne Gemeindezucht. Wie wird heute getauft und wo findet noch Gemeindezucht statt? Das heißt, Zucht heißt nicht das Auswischen oder das Sagen von du hast böse gemacht. Zucht heißt wirklich das zu sagen in der Hoffnung, dass dadurch die Menschen umkehren und alles tun, reinzuwerden und zurückzukommen in die Gemeinschaft der Gläubigen. Das heißt Zucht. Ja, Zucht heißt nicht nur das. Ja? Mit Zucht wollen wir einen weiteren Schritt weitermachen. Billige Gnade ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden. Jetzt sollen wir das auch noch mehr betonen. Das Abendmahl uns erinnert daran, dass wir Vergebung der Sünden bekommen haben. Billige Gnade ist Absolution ohne persönliche Beichte. Absolution ist, dass du gerecht gesprochen wirst. Ohne wirkliche Beichte, ohne zuzugeben, dass das habe ich gemacht. Wie die Gnade ist, Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. Billige Gnade. Und das ist auch, wenn wir nur auf diese Geschichte mit Petrus schauen, in wie toll es das macht, und es sind Bücher voll darüber geschrieben und es ist alles wahr, wir sollen was wagen, um Jesus nachzufolgen. Aber dann nimm es auch an, wenn ihr stürzt und durchsinkt. Und lasst euch von Jesus zurechtweisen, ihr Kleingläubigen. Sodass dann anfängt, auf dieser Grundlage euer Glauben zu wachsen. Und das macht Petrus durch. Das ist wieder teure Gnade. Vers 22, dann gehen wir weiter. Und nun kommen wir, man könnte sagen, zu der Spitze, wo Petrus uns hinhaben will. Dass er sagt, auf diese Grundlage, eine teure Gnade, teuer erkauft, auf diese Grundlage, wo das Wort uns als Evangelium verkündigt wurde, wo das Wort uns auch zu Nachfolge treibt und auf sein Wort hin anfangen zu wandeln und vielleicht auch mutig versuchen, mal Schritte zu tun, die wir normalerweise nie tun würden. Das ist alles dem gesagt. Und da geht es weiter. Und nun geht es um einen Dienst in Liebe. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt. Auch hier wiederum eine Grundlage, ein grundsätzliches. Den Gehorsam gegen die Wahrheit geschah da, wo wir ja gegen die Wahrheit des Evangeliums, gegen Jesus, die Wahrheit in Person, sagten. Da entstand Bruderliebe. Es war schlicht da, wenigstens vielleicht mit diesem Bruder oder dieser Schwester, womit wir beteten. Wir hatten Gemeinschaft und da war sofort das da. Und wir müssen wissen, dass das Evangelium sofort in Gemeinschaft ruft und nicht etwas ist, was allein bleiben darf. Übrigens, das ist auch schwierig für Menschen, die aus fernöstlichen Religionen, Esoterik kommen, die tun sich das schwer, Gemeinschaft zu suchen. Wir sollen es bieten und wir sollen es ihnen sagen. Ihr braucht das, ihr seid berufen. Und man könnte sagen, das ist auch den Test ist, durch den Gehorsam gegen die Wahrheit, durch eure Bekehrung, seid ihr zu ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt. Ihr seid gereinigt dazu. Nun, das macht das Evangelium andauernd klar und die Briefe des Paulus auch. Zum Beispiel, ihr seid Licht, wandelt als Kinder des Lichtes. Das heißt, es sind zwei Dinge. Ihr seid etwas geworden, es ist etwas geschehen durch den Gehorsam zu der Wahrheit. Da ist Bruderliebe zustande gekommen. Das ist einfach geschehen. Das hat Gott in unseren Herzen durch seinen Heiligen Geist gelegt. Aber nun wandelt auch als Kinder des Lichtes. Das Wort ungeheuchelt übrigens ist ein ganz, ganz wichtiges. Denn Heuchelei gibt es genug. Wir können das ganz schön vorspielen. Einander am Sonntag anlächeln, uns umarmen, aber unsere Herzen sind nicht ganz da. Das heißt, Heuchelei ist ja gerade da, wo wir vielleicht auch Dinge im Herzen haben, die nicht dem entsprechen, was wir zeigen. Und häufig kann Heuchelei erst da aufgelöst werden, wenn wir anfangen, auch ehrlich die Dinge beim Namen zu sagen, die dazwischen stehen. Das geht nicht alles nur in der Luft oder zum Herrn hin, zum Gebet, nicht alles. Manches geht auch im Gebet. Ja? Manches können wir zwischenmenschlich nicht bereinigen. Aber wenn wir nicht auch bereit sind, die Dinge, wo wir sagen, da bin ich anderer Meinung, oder Bruder, ich habe wirklich, oder Schwester, ich habe wirklich Schwierigkeiten mit dem und dem. Wenn wir das nicht mal sagen, sonst bleibt es Heuchelei. Dann ist die Liebe nicht echt. Es ist nur ein äußerer Farce. Und da müssen wir uns wirklich überprüfen. Das heißt, ungeheuchelte Bruderliebe, dazu sind wir gereinigt, aber wir müssen es auch zum anhaltenden Tätigkeit werden lassen. So liebt ein anderer anhaltend, aus reinem Herzen. Sehen zweimal das mit rein. Also wir sind gereinigt und nun sollen auch unsere Herzen rein werden. Das heißt, in der Tätigkeit soll sich das entwickeln. Wandelt nur als Kinder des Lichtes, tut das ungeheuchelt. Und wie gesagt, diese Liebe, wo es hier darum geht, ist nicht ein nur gefühlte Sache, eine Gefühlswallung. Es geht um diese Agape, diese göttliche Liebe, die nur auf Grundlage des Wortes, des Evangeliums gelebt werden kann. Oder vielleicht besser gesagt auch empfangen werden kann. Und wir sollen uns bemühen, wenn es nicht klappt, dann geh wieder zurück zu den Grundlagen. Baut euch wieder auf, diese konkrete Dinge. Nun, in Johannes 21, da lesen wir, wie also noch einmal Jesus, als er auferstanden an dem See erscheint. Und wir kennen ja die Geschichte, ich möchte nur zwei Verse daraus zitieren. Jesus spricht zum dritten Mal zu Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Wir wissen, dass Petrus Jesus dreimal verleugnete: hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagt: hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Da ist er demütig geworden. Herr, du erkennst es. Prüfe du mein Herz und sehe, ob Wege der Mühsal bei mir sind. Du hast es erkannt. Jesus spricht zu ihm: weide meine Schafe. Hier kommt, man könnte sagen, diesen Auftrag der Liebe zu den Schafen. Weide du sie mir. Sei du darin tätig, dass es ernst wird. Nun, dass diese Ernsthaftigkeit in der Liebe nicht nur mir gegenüber ist, denn diese Liebe mir gegenüber erweist sich nur, wenn du in der Tätigkeit der Liebe zu den Brüdern und Schwestern dein Dienst vollendet. Darin erweist sich die Liebe Gottes in dir zu mir. Nun, das ist kein leichtes. Ich habe vor zwei Wochen, war ich noch in China, habe dort mit einigen Tibetern gesprochen, die wirklich zu Jesus gekommen sind. Ein Mann möchte ich kurz zitieren, der war jetzt ein Meister, ein Lama, ein Lehrmeister, und er ist zum Glauben gekommen, wirklich unglaublich. Durch das Lesen des Wortes Gottes gingen ihm die Welten des Evangeliums auf, und er hat es erkannt, er hat es aufgenommen, aber er leidet. Er schläft kaum. Und nun hatte ich ein Gespräch mit ihm, ein Übersetzer war dabei. Und ihm ansprechen, ich dachte, da kommt nichts raus, aber dann fing er an zu reden, zwei Stunden lang, konnte gar nicht mehr aufhören, als er über seine Beziehung zu Jesus sprach. Über Gott, über Erkenntnisse aus dem Wort Gottes. Wow, dachte ich. Und der Übersetzer saß dabei, der kannte ihn auch sehr gut. Und er hat auch gestaunt, sag mal, wunderbar. Aber eine Sache fehlte in seiner ganzen Beschreibung. Da war kein Sozialkompetenz. Es ging nur, um, man könnte sagen, das erste Gebot, all das, diese Liebe zu Gott, das groß zu machen, aber nicht, wie setze ich das dann um zu den Brüdern? Er wäre ein guter Lehrer. Er konnte wirklich das Wort Gottes lehren, aber wenn man nicht diese Demut aufbringt und herunterkommt auf die Ebene der Hörer, und ich hoffe, ich schaffe das ein wenig, manchmal bin ich auch etwas abgehoben vielleicht, oder manche meinen, ich sei zu theologisch oder was. Aber ich hoffe, ihr kommt trotzdem mit. Ich spreche auch zu euch in eure Situation hinein. Aber das muss man lernen. Das ist nicht von heute auf morgen da. Das heißt, die Liebe von Gott oder zu Gott ist eine, aber Jesus sagt, das zweite Gebot ist ihm gleich. Das ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, da müssen wir lernen. Das ist unsere Lernsituation, da drin wachsen wir. Und Jesus macht hier klar dem Petrus: hey, wenn du mich lieb hast, so weide meine Schafe. So kümmere dich darum. Sei wie ein Hirte für den. zeige darin die Liebe, die du zu mir meinst zu haben, dann den Brüdern und den Schwestern gegenüber. Teure Gnade, sagt Dietrich Bonhoeffer, ist der Ruf Jesu Christi, auf den hin der Jünger seine Netze verlässt und nachfolgt. Teuer ist die Gnade, weil sie den Menschen unter das Joch der Nachfolge Jesu Christi zwingt. Das sind harte Worte. Das tut die Gnade. Der zwingt euch unter den Joch Jesu. Das ist teure Gnade. Gnade ist es, dass Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Seht ihr, welche gewaltige Form die Gnade annimmt. Und Petrus macht das so klar. Übrigens, Petrus hat das durchbuchstabiert in seinem Leben. Also ich fand das interessant. Also wenn wir das so mal durchlesen im Galaterbrief, da finden wir eine enorme Aussage von Paulus über den Petrus. Ja? Ich möchte das kurz zitieren zum Schluss, weil er hat ganz gewiss auch da seine Schwierigkeiten gehabt mit dem Paulus. Der Paulus war jetzt auch wahrscheinlich kein leichter Mensch, ja, um mit umzugehen, aber er stand so klar zu der Wahrheit, und das machte er jetzt dann unmissverständlich klar in Galater Kapitel 2, Vers 11. Als aber Kephas, Petrus, nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchten auch die übrigen Juden, sodass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas vor allen. Wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du denn die Nationen jüdisch zu leben? Vor allen stellt ihr den Petrus bloß. Ich kann mir vorstellen, dass ihn was ganz schön geknackt hat. Er war immerhin ja ein angesehener Apostel. Er gehörte zu den Säulen der Gemeinde. Und nun wird er auf diese Art und Weise in aller Öffentlichkeit wegen Heuchelei gerügt. Nun, Petrus mag mit der Situation fertig geworden sein. Denn wir lesen das ja im zweiten Petrusbrief am Ende, Kapitel 3, Vers 15, da schreibt Petrus: und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus, nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Petrus nennt Paulus den geliebten Bruder und unterstreicht, auch wenn er sagt, manches ist nicht leicht zu verstehen, die Worte als Offenbarungen Gottes. So ist bei Petrus die Bruderschaft wieder entstanden. Vielleicht kurz zur Struktur: das Evangelium wurde uns vorgestellt in der Person Jesu Christi. Es wurde offenbart. Die anhaltende Liebe untereinander, man könnte sagen, ist das Ziel. Darin wird die teure Gnade sich ausleben. Das Evangelium als Wort ist aber die Grundlage dazu. Wenn wir Schwierigkeiten haben in der Liebe, Brüder und Schwestern gegenüber, dann kehrt zurück zu dem Wort. Wenn wir uns darauf gründen, in Gehorsam weitermachen, wird er Gnade und Liebe geben. Und wir werden dadurch die Person Jesu Christi erfahren. Stehen auf und möchte gerne beten. O Herr Jesus Christus, Wir danken so sehr dafür, dass du alles ansprichst. Dass deine ganze Botschaft verstanden wird, wenn alle Seiten, auch unsere Verfehlungen, unsere Sünden, auch die gehören dazu, nicht zu der Botschaft, sondern zu dem, dass wir es erkennen und auf diese Grundlage anfangen zu rufen. Herr, wir gehen leer auf, Herr, errette uns. Wir wollen es lernen, Herr, auf dein Wort hin zu handeln. Wir wollen es lernen von dir, Herr. Und wenn wir gehen, vielleicht wie Petrus, ein Stück weit klar in der Nachfolge und dann durchsacken ins Wasser, dass wir auch von dir lernen, wie kleingläubig wir sind. Dass wir doch weitergehen und wieder neu auf dich blicken. Dass wir uns von dir zusprechen lassen, dass, Herr, die Liebe, die wir zu dir haben, auch zum Ausdruck gebracht werden soll in der Liebe zu den Geschwistern. Ich bitte dich darum, Herr, gib, dass wir da nicht aufgeben, dass wir nicht mürben, nicht bitter werden, sondern dann wieder zurückkehren zu deinem Wort, wo du doch die Grundlage der Dinge gegeben hast, worauf wir stehen und leben können. Bitte, Herr, segne du uns entsprechend nach deinem Wort. Und hilf, dass wir lernen, mit deiner Hilfe in Gehorsam dein Wort zu erfüllen. Amen.